Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Zur ersten Sendung im neuen Jahr begrüßen Sie diesmal Gisela Knuth
und Jens-Peter Groth.
Schön, dass Sie dabei sind.
Wir starten natürlich wie gewohnt lyrisch in die kommende Stunde und zwar mit Wünschen zum neuen Jahr. Eine Mahlzeit im Warmen, das bietet das sogenannte Obdachlosenfrühstück. Wir sprechen darüber mit der Vorsitzenden des Vereins Senior Schlägerhaus, Anja Schmidt. Trotz widriger Umstände den Lebenswillen nicht zu verlieren, darum geht es in unserer heutigen Geschichte. Wie wirkt eigentlich die Osteopathie? Alles Wissenswerte über diese manuelle Heilmethode erfahren Sie gleich. Unser gebürtiger Ostpreuße Manfred Arendt erklärt uns diesmal die Eigenheiten des ostpreußischen Dialekts. Und zu guter Letzt haben wir noch einen ungewöhnlich spannenden Buchtipp für Sie. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Wir beginnen die erste Spätlese im noch recht jungfräulichen neuen Jahr mit einem passenden Gedicht von dem 1843 in der Steiermark geborenen österreichischen Schriftsteller Peter Rosegger. Jürgen Schaumann liest Wünsche zum neuen Jahr.
Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. Ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre doch was. Statt so viel Unrast, ein bisschen mehr Ruhe. Statt immer nur ich, ein bisschen mehr du. Statt Angst und Hemmung, ein bisschen mehr Mut und Kraft zum Handeln, das wäre gut. kein Trübsal und Dunkel, ein bisschen mehr Licht, kein quälend Verlangen, ein froher Verzicht und viel mehr Blumen, solange es noch geht. Nicht erst auf Gräbern, da blühen sie zu spät.
Raureif legt sich vor mein Fenster, kandiert die letzten Blätter weiß. Der Wind von Norden jagt Gespenster aus Nebelschwaden übers Eis, die in den Büschen hängen bleiben, an Zweigen wie Kristall so klar. Ich hauche Blumen auf die Scheiben und denk, es war ein gutes Jahr. Ich hauche Blumen auf die Scheiben und denk, es war ein gutes Jahr. Sind ein paar Hoffnungen zerronnen, war dies und jenes Lug und Trug. Hab nichts verloren, nichts gewonnen, so macht mich auch kein Schaden klug. So bleib ich nah unter den Toren, hab ein paar Illusionen mehr. Hab nichts gewonnen und nichts verloren und meine Taschen bleiben leer. Hab nichts gewonnen und nichts verloren und meine Taschen bleiben leer. Bleibt von Bildern, die zerrinnen, nur eines seh ich noch vor mir. Als läg ein Schnee auf meinen Sinnen, mit tiefen Fußstapfen von dir. Mir bleibt noch im Kamin ein Feuer und ein paar Flaschen junger Wein. Mehr Reichtum wär mir nicht geheuer und brächte Sorgen obendrein. Mehr Reichtum wäre mir nicht geheuer und brächte Sorgen obendrein. Du kommst den Arm, um mich zu legen, streichst mit den Fingern durch mein Haar. Denk dran, ein Holzscheit nachzulegen, ich glaub, es war ein gutes Jahr. Denk dran, ein Holzscheit nachzulegen, ich glaub, es war ein gutes Jahr. La 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 la.
Laut dem Wohnungslosenbericht 2024 leben in Deutschland ca. 530.600 Menschen ohne Wohnung. In vielen Kommunen gibt es zu wenig Unterstützung für Obdachlose, beklagt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Gerade im Winter bestehe bei Minustemperaturen oft Lebensgefahr. In Hameln setzt sich seit vielen Jahren der Verein Senior Schlägerhaus für wohnungslose Menschen ein. In der Herbst-Wintersaison wird das sogenannte Obdachlosenfrühstück angeboten, erzählt die Vereinsvorsitzende Anja Schmidt.
Seit ungefähr 30 Jahren findet das sogenannte Obdachlosenfrühstück statt. Es ist schon lange nicht mehr nur für Obdachlose offen, sondern für bedürftige Menschen, Obdachlose innerlich wie äußerlich. Also es gibt auch Menschen, die arm sind, die einsam sind oder denen auch tatsächlich gerade gegen Ende des Monats das Geld fehlt, sich ein schönes Frühstück zu richten. Und auch Menschen, die gerne in Gemeinschaft essen. Das Frühstück wird von Freiwilligen morgens gerichtet und von 8 bis 9 findet das Frühstück statt. Man kriegt Kaffee und Brötchen und hat damit einen warmen und guten Start in den Tag. Beim Frühstück nehmen ganz verschiedene Gruppen teil, also vor allen Dingen Kirchengemeinden, aber auch Serviceclubs und politische Parteien. Es waren auch schon Schulen beteiligt, die sich morgens dorthin stellen und Brötchen schmieren und alles vorbereiten und auch sich um den Aufschnitt kümmern. Der Verein Senior Schlägerhaus finanziert die Brötchen und den Kaffee.
Wenn also Ihr Schachclub oder Segelverein auch einmal das Obdachlosenfrühstück herrichten möchte, das Senior Schlägerhaus freut sich über alle Interessenten. In Hameln gäbe es nur verhältnismäßig wenig Obdachlose, dafür aber umso mehr Menschen ohne Wohnung, sagt Schmidt.
Also richtig Obdachlose, die auf der Straße schlafen, gibt es vielleicht 5 bis 10, schätzt das Haus. Aber es gibt viele wohnungslose Menschen. Das heißt, die haben keine eigene Wohnung, die kommen aber irgendwo unter. Insbesondere Frauen betrifft das. Für die ist natürlich die Gefahr auf der Straße noch viel größer. Die schlafen dann bei irgendwelchen Kumpels, bei irgendeiner Tante, bis die sagen, du, das geht jetzt nicht mehr länger hier, dann such dir was anderes. Das ganze Problem entzieht sich ja ein bisschen der Statistik. Es gibt eben auch Leute, die ihre Postadresse bei uns im Senior-Schlägerhaus haben. Weil wenn man wohnungslos ist, ist es ja auch mal schwierig mit Behördenschreiben und sowas.
Auch in Hameln gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Dem möchte das Senior-Schlägerhaus nun handfest entgegenwirken.
Der Verein Senior-Schlägerhaus, dem geht es finanziell dankenswerterweise ganz gut. Und deswegen haben wir beschlossen, mit unseren kleinen, bescheidenen Mitteln einen Beitrag zur Bekämpfung der Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Hameln zu leisten. Wir werden eine Immobilie kaufen in der Innenstadt. Das sind 3 Wohneinheiten, 2 davon sind vermietet, 1 ist frei und wird bedürftigen, hilfsbedürftigen Personen zur Verfügung gestellt. Perspektivisch, wenn die anderen Mieter irgendwann mal kündigen sollten, wird das natürlich auch an diese Personengruppe vermietet. Es ist für uns schon eine finanzielle Hausnummer. Eigentlich wäre das eine staatliche Aufgabe, aber da zu wenig sozialer Wohnraum besteht, versuchen wir jetzt mit unseren bescheidenen Möglichkeiten, dem ein wenig Abhilfe zu leisten.
Andernfalls wäre diese Immobilie als Büroraum geendet, sagt Schmidt, und wäre wieder einmal dem Wohnraum entzogen worden. Wer dieses große Projekt des Vereins Senior Schlägerhaus unterstützen möchte, findet das Spendenkonto auf der Internetseite des Vereins. Das Obdachlosenfrühstück wird noch bis zur Osterzeit angeboten und geht dann mit einem großen gemeinsamen Gottesdienst in der Hamelner Marktkirche und natürlich mit einem anschließenden Frühstück in die Frühlings-Sommerpause.
Nicht mal, wie schnell es kam. Haus weg, Frau weg, hoch verschuldet. Plötzlich war er bettelarm, von uns meisten nur geduldet. Griff ein Anwalt, kleiner Mann. Armut zieht durch alle Klassen. Alle sind wir gleich, sondern auch uns Sänger kann sie fassen. Kein Zuhause und das Bett ist die Straße. Leer gebrannt, nicht ohne Stolz. Gleichgesinnte durch alle Rassen, schwer geprüft aus hartem Holz. Lasst uns gemeinsam zusammenstehen, denn sie sind von uns ein Teil. Und lasst uns bleibt diese Welt.
Und da stehen sie nun an allen Wänden. Hunderttausende und mehr mit leerem Hut und leeren Händen. Schicksalsschläge hart und schwer, abgebrüht ziehen wir vorüber. Der kippt sich ja zu den ganzen Tag. Denken, der ist hinüber. Doch er sucht nur Frieden für die Nacht. Kein Zuhause und das Bett ist die Straße. Leer gebrannt, nicht ohne Stolz. Gleichgesinnte durch alle Rassen, schwer geprüft aus hartem Holz. Lasst uns gemeinsam zusammenstehen, denn sie sind von uns ein Teil. Und lasst uns aufhören, wegzusehen. Davon bleibt diese Welt nicht heil. Davon bleibt diese Welt nicht heil.
Manchmal gibt es kleine Ereignisse, die einen zum Nachdenken bringen. Mitunter kann es dabei sogar um den Sinn des Lebens gehen, wie zum Beispiel in der Geschichte von Jens-Peter Groth mit dem Titel Lebenswille.
Wir haben einen längeren Spaziergang entlang des Weserufers gemacht und wollen uns ein wenig entspannen. Am besten bei einem Kaffee und Kuchen in einem der Cafés in der Nähe. Zwei Cafés haben geöffnet, trotz der ungünstigen Jahreszeit im Januar. Wir entscheiden uns für das Café zur Linken, öffnen die Tür und sehen die Theke am anderen Ende des Raumes, dekoriert mit lecker aussehenden Torten und Kuchen. Wir finden einen Platz, der nicht von Musik beschallt wird, und warten auf die Bedienung. Die Tür, die offensichtlich zur Küche führt, wird geöffnet und eine ältere Dame bewegt sich in unsere Richtung. Wir sind schockiert. Die Frau bewegt sich mühsam in stark nach vorn gebeugter Körperhaltung. Sie begrüßt uns und fragt uns, was wir gerne haben möchten. Wir nennen ihr unsere zwei Wunschtortenstücke und den Kaffee, den wir gerne trinken möchten. Sie blickt uns an und beginnt zu erzählen. Passen Sie gut auf sich auf. Vor einigen Jahren hatte mein Mann Schmerzen im Brustbereich und ging deshalb zum Arzt. Der Arzt stellte eine Verkapselung fest. Das war jedoch nicht richtig und kurze Zeit später verblutete er. Eigentlich waren wir nicht ins Café gegangen, um uns derartige Geschichten anzuhören, aber seltsamerweise fühlen wir, dass diese Frau jemanden braucht, mit dem sie sprechen kann. Als nächstes gibt sie uns einen Rat, der mit der Geschichte ihres verstorbenen Mannes zu tun hat. Wie Sie sehen, muss man sehr auf sich selbst aufpassen und man muss durchhalten wollen. Der Lebenswille ist enorm wichtig. Sie blickt uns in die Augen, wartet einen Moment, dreht sich um und geht zum Tresen. Als sie unseren Kuchen und den Kaffee vorbereitet hat, trägt sie die Dinge auf einem Tablett in unsere Richtung. Die Mühe, die sie dabei hat, ist nicht zu übersehen. Deshalb stehen wir auf, gehen in ihre Richtung und nehmen ihr das Tablett ab. Während wir unseren Kuchen genießen, sehen wir, wie sie die anderen Gäste bedient, die ihr ebenfalls helfen, soweit das geht. Dann verschwindet sie in der Küche. Dort bleibt sie, auch als wir bezahlen wollen.
Meine Frau wartet am Tresen, doch es tut sich nichts. Ein Gast, der ebenfalls Kaffee und Kuchen genießt, steht plötzlich auf, geht in Richtung Küche, öffnet die Tür und spricht mit der Wirtin. Nach einer Weile kommt sie aus der Küche, wird von meiner Frau um die Rechnung gebeten, die erstaunlich niedrig ausfällt. Wir stocken sie um ein Trinkgeld auf. Wir bleiben noch kurze Zeit sitzen. Ich bewundere die alte Frau, die trotz derart starker gesundheitlicher Einschränkungen diesen Job macht. Sie verkörpert dadurch ganz deutlich ihren Ratschlag, den Lebenswillen stetig zu aktivieren. Mir wird plötzlich bewusst, wie gut es uns doch geht. Wir verlassen das Café und begeben uns auf den Rückweg.
Dein Koffer wartet schon im Flur. Du lässt mich allein. Wir sehen uns an und fühlen nur, es muss wohl so sein. Noch stehst du zögernd in der Tür und fragst, was wird aus dir? Verzweifelt auf ein Feuer hofft, wo es nur noch glimmt. Wenn sowas auch sehr wehtun kann, man stirbt nicht gleich daran.
Ich frag dich, Das Karussell wird sich weiter drehen, auch wenn wir auseinander gehen, auch wenn wir auseinander gehen. Du weißt, ich liebe das Leben.
Wer sich für alternative Heilmethoden interessiert, dem ist sicherlich schon mal der Begriff Osteopathie begegnet. Und wer sich dann auch noch zufällig im Altgriechischen auskennt, der weiß, dass Osteon Knochen heißt. Was man sich unter Osteopathie vorstellen muss, erklärt die Haferbecker Heilpraktikerin Simone Sommerfeld.
Die Osteopathie, das ist eine Alternativheilkunde, bei der der Therapeut, das sind meist Ärzte, Physiotherapeuten oder Heilpraktiker, den Patienten mit seinen Händen untersuchen und behandeln. Jedes Organ benötigt einen gewissen Raum, eine gewisse Bewegungsfreiheit, und wenn diese Funktionen, diese Bewegungen eingeschränkt sind, verklebt sind, blockiert sind, dann ist der Therapeut, der osteopathisch arbeitet, in der Lage, das aufzuspüren mit seinen Händen und durch verschiedene Arten von Druck, Massage, ziehen, dehnen, das zu lösen und den Körper wieder in Bewegung zu bringen. Zum Behandlungsablauf kann man sagen, dass der Patient bekleidet in entspannter Atmosphäre auf der Massageliege liegt und mit den Händen des Therapeuten ca. 20 bis 50 Minuten, je nachdem, was man im Körper an Blockaden vorfindet, wenn man ihn durchfühlt, liegt und sich das für den Patienten wie eine Massage, wie ein leichtes Drücken anfühlt, je nachdem auch, welche Methode man anwendet. Der parietale Teil, der sich mehr um das Skelettsystem kümmert, ist dann vielleicht doch manches Mal noch etwas mehr in die Richtung einrenken, aber auf ganz sanfte Methode. Der kraniosakrale Teil, da liegt der Patient ausschließlich auf dem Rücken, wird zunächst am Kopf, dann am Becken wirklich massiert, Hand auflegen. Im 5 bis 10 Gramm Bereich werden da Druckpunkte aktiviert, die verschiedenen Hirnnerven aktiviert. Für den Patienten sehr angenehm. Viele schlafen dabei ein, hören ein bisschen sanfte Musik dazu, entspannen und nach 45 Minuten deutlich Linderung verspüren.
Begründet hat die Osteopathie der US-amerikanische Arzt Andrew Taylor Still, der 1917 mit 89 Jahren starb. Er ging davon aus, dass der Körper die Fähigkeit zur Selbstregulation besitzt und diese Selbstheilungskräfte nur angeregt werden müssen.
Das Ziel ist ja, die Gesundheit zu erreichen. Gesundheit bedeutet ja aber eigentlich, ein Gleichgewicht herzustellen. Gesundheit ist das Gleichgewicht in uns. Die Chinesen würden es mit Yin und Yang ausdrücken, in der Akupunktur. In all diesen Alternativmethoden will man eigentlich das Gleiche erreichen. Der Körper soll wieder in Schwung kommen. Verklebungen, Restriktionen, alles, was ins Stocken gerät, das soll wieder in Fluss kommen. Also man versucht, durch Aktivieren der Körper Selbstheilungskräfte den Körper anzuregen.
Der Körper bildet eine Funktionseinheit. Störungen in einem Bereich können sich auch auf andere Bereiche auswirken. In der Osteopathie wird daher immer der gesamte Patient behandelt.
Es wird ja immer Körper, Geist und Seele behandelt. Es gibt kaum eine osteopathische Behandlung, wo ich jetzt hingehe und sage, mir tut die Schulter weh, bitte behandle meine Schulter. Es wird definitiv immer der gesamte Körper behandelt und so erwischt man auch damit jegliche Krankheiten, Probleme, die der Körper hat, die vielleicht bei der Erstuntersuchung, bei der Anamnese gar nicht genannt werden, die dann aber nach der dritten, vierten Behandlung dann doch auf einmal verschwunden sind, weil der Körper eben im Ganzen angeschaut wird. Also es gibt jetzt nicht die osteopathische Behandlung für zum Beispiel den Heuschnupfen. Der Patient wird angeschaut, wo klemmt es, warum hat er Heuschnupfen, wieso hat er das entwickelt, und der Körper wird gesamt behandelt, und wenn er gesamt dann wieder in das schon erwähnte Gleichgewicht kommt, ist er auch in der Lage, seine Selbstheilungskräfte zu wecken und sich auch gegen diesen Heuschnupfen zu wehren.
Abhängig von der Anatomie und den Funktionen wird die Osteopathie in drei Bereiche eingeteilt.
Es gibt den viszeralen Teil, der sich um die Organe kümmert, den parietalen Teil, der das Skelettsystem, die Muskeln, die Bänder übernimmt, und das kraniosakrale System, was sich vom Kranium, Kopf bis Sacrum, Kreuzbein, das heißt mit der Wirbelsäule und all den abgehenden Nerven befasst. Und wenn wir uns auf ein Teilgebiet spezialisieren oder einen Teil davon bearbeiten, je nachdem, was der Patient benötigt, ist es möglich, in dem Gebiet wieder Schwung in diese ganze Sache zu bekommen und Blockaden zu lösen. Und überall, wo Schwung drin ist, wo wieder etwas fließen kann, wo nichts mehr klemmt, entsteht ein Gleichgewicht und der Schmerz kann gehen.
Seit der Jahrtausendwende hat die osteopathische Behandlung an Zulauf gewonnen. 2014 bestätigte eine Studie, dass osteopathische Behandlungen nicht nur den Schmerz effektiv verringern, sondern auch die Fähigkeiten des Ausübens täglicher Arbeit verbessern. Wer darf überhaupt osteopathisch behandeln und wer bezahlt das Ganze?
Es gibt ja die 5-jährige Osteopathie-Ausbildung, von den Krankenkassen übernommen werden, in der Regel aber nur, wenn es Ärzte durchführen oder Heilpraktiker, die einem Osteopathieverband angehören. Die Physiotherapeuten, die es eigentlich am besten beherrschen, haben es da ein bisschen schwer, die dürfen es alleine eigentlich gar nicht anwenden. Dadurch machen die oft noch eine Heilpraktiker-Ausbildung hinten dran, weil in Kombination mit Heilpraktiker dürfen auch Physiotherapeuten osteopathisch arbeiten. Osteopath darf man sich so in Deutschland gar nicht nennen. Das ist eine Technik, die wir anwenden als Heilpraktiker, als Physiotherapeuten oder als Arzt.
Die Privatkrankenversicherten sind mal wieder im Vorteil, denn die meisten privaten Krankenversicherungen übernehmen schon seit längerem die Kosten osteopathischer Behandlungen. Wir sprachen mit der Haferbecker Heilpraktikerin Simone Sommerfeld.
Draußen türmt der Schnee sich auf am Straßenrand. Was ne gottverlassene Gegend in nem gottverlassenen Land. Ich zähle nicht die Stunden, die wir zwei schon unterwegs. Ich höre nur den Motor und den Wind. Ab und zu dreht sie sich rum, ob sie wohl träumt. Ich hab ein komisches Gefühl, hab ich die Ausfahrt schon versäumt? Ich glaube, ich werde müde, oder ist der Weg nur viel zu weit? Noch ein Tag, noch ein Jahr und die ganzen Kilometer. Ich fahre durch die Gegend und denke, ich würde stehen. Noch ein Tag, noch ein Jahr und wir leben nur für später. Aber irgendwann gucken wir uns an und die Luft ist raus. Draußen wird der Tag zur Nacht, der Schnee zu Eis. Die Augen fallen mir zu, hier drinnen wird es mir zu heiß. Ich möchte so gern nach Hause, noch was trinken und dann schlafen gehen. Noch ein Tag, noch ein Jahr und die ganzen Kilometer. Ich fahre durch die Gegend und denk, ich würde stehen. Noch ein Tag, noch ein Jahr und wir leben nur für später. Aber irgendwann gucken wir uns an und die Luft ist raus. Vielleicht habe ich mich verfahren, vielleicht mache ich mir was vor. Denn jede Stunde weiter heißt nur eine mehr verloren. Vielleicht habe ich was vergessen, vielleicht wusste ich niemals, wohin ich gehe. Aber irgendwann gucken wir uns an und die Luft ist raus. Noch ein Tag, noch ein Jahr und die ganzen Kilometer. Ich fahre durch die Gegend und ich denk, ich werde stehen. Noch ein Tag, noch ein Jahr und wir leben nur für
Heute erklärt unser Ostpreuße vom Dienst Manfred Arendt das ostpreußische Temperament und die sprachlichen Eigenheiten der Ostpreußen an einem einzigen Satz. Dabei geht es um das Gelbe vom Ei.
Heute möchte ich in meinem ostpreußischen Dialekt etwas nachspüren. Interessant ist, dass es einen einzigen Satz gibt, in dem eine ganze Reihe von Merkmalen vorkommen. Er spricht zu ihr: »Na, Marjellchen, hast dir beklackert mit's Jelbe von's Ei?« Ostpreußen fallen, wenn sie mit jemandem jabbern wollen, nicht mit der Tür ins Haus. Sie klopfen an diese erst an, und zwar mit dem Wörtchen »Na«. Das geht schon los, wenn man sich nach dem Befinden erkundigt. Man spricht »Na, wie ist?« Das Gegenüber klopft zurück »Na, wie soll sein?« Er nennt sie Mariellchen, nicht plump Mariell, sondern dann zart in der Verkleinerungsform mit Chen. Was den Schwaben ihr Le ist, wie in Heiligs Blechle, ist uns Ostpreußen das Chen. Weiter heißt es in unserem Satz, hast dir beklackert? Ostpreußen nehmen es, wie im Hochdeutschen, sehr genau mit mein und dein. Was zu dem Besitz des anderen gehört, wird nicht geklaut. Basta! Mit dich und dir gehen wir lockerer um. Nicht hast du dich, sondern hast du dir beklackert. Wir verfahren nach dem Motto, rettet dem Dativ. Aber sehr konsequent sind wir doch nicht. Statt mit dem Jelben vom Ei heißt es in der Langform in unserer Frage mit das Jelbe von das Ei, Kurzform mit's Jelbe von's Ei. Noch ein Punkt. Wir mögen das knackige J nicht, wie zum Beispiel in jeben. Wir bevorzugen ein weiches J. Das kann dann so klingen. Gib mir mal die große Jabe. Bleibt noch das Ei. Erinnern Sie sich vielleicht an den alten Schlager Ei, 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 Maria, Maria aus Bahia. Das klingt kurz und knackig. Ei, ei, ei. Ostpreußen mögen es breit. Und weich, das Jelbe von's Ei. Zum Schluss, verehrte Hürden und Hörer, mein Rat. Gehen Sie mit dem Frühstücksei ganz vorsichtig um. Dann geraten Sie nicht in die soeben beschriebene Problematik.
Ein alter Freund, der lud mich ein, wir fahren um die Welt. Ich hab mir das so wunderbar und herrlich vorgestellt. Doch gleich darauf, da fiel's mir ein, du bist ja nicht dabei. Und du bist für mich das Gelbe vom Ei. Wir starteten in Altona und kamen an den Rhein. Der Rhein, der ist ein schöner Fluss, nicht groß, nicht klein. Mein Freund war ganz verrückt nach der Lorelei. Doch ich dachte nur ans Gelbe vom Ei. Dann kamen wir ins Bayernland, die Berge waren so high. Mein Freund verführt ne Sennerin in der Meierei. Und ich trank ein Liter Milch und stand nur dumm dabei. Denn du bist für mich das Gelbe vom Ei. Von dort aus flogen wir nach Prag und er ließ mich allein. Kaum dass das Flugzeug gelandet war, ne Tschechin musste es sein. Für mich war das ein verlorener Tag, mir stank die ganze Tschechei. Denn du bist für mich das Gelbe vom Ei. Dann kamen wir ins Wüstenland, wo wir einen Scheich dann trafen. Der Scheich, der bot uns gütig an, mit allen Frauen zu schlafen. Mein Freund, der stürmte in den Saal, doch ich war nicht dabei. Denn du bist für mich das Gelbe vom Ei. Bei einer kleinen Pokerei verlor ich all mein Geld. Mein Freund sprach, komm, das ändern wir, fliegen in die neue Welt. Drei Indianerinnen verführt er dort, ich versuch's mit Goldwäscherei. Denn du bist für mich das Gelbe vom Ei. Nachdem auch das nichts eingebracht und mir war schon ganz flau, beritten wir die halbe Nacht, wir fliegen nach Moskau. Eine Russin verführt er dort, ich spielt auf der Schalmei. Denn du bist für mich das Gelbe vom Ei. In England kannte mein Freund einen Graf, wir fuhren auf sein Schloss. Mein Freund küsste Gräfin wild und Herrn im Kastaniensproß. Und ich lag im Pavillon, mich küsste der Lakai. Und der ist nur für mich das Gelbe vom Ei.
Wer hin und wieder ein wenig Nervenkitzel braucht, der ist mit einem gehaltvollen Krimi gut bedient. Stefan Rickener hat sich mal A.K. Turners Kriminalroman »Wer mit den Toten spricht« zur Brust bzw. zur Pupille genommen. Er verspricht Spannung bis zur letzten Seite.
Alison Turner alias A.K. Turner hat viele Jahre als Produzentin für die BBC gearbeitet. Sie drehte Dokumentarfilme und True-Crime-Dokumentationen für das Fernsehen. Für ihren ersten Roman entwickelte sie die Figur der Cassie Raven, 25 Jahre alt, Assistentin der Rechtsmedizin, der Gothic-Bewegung zugeneigt, ziemlich griffig und sehr qualifiziert. In ihrem zweiten Fall wird ihr mühsam strukturiertes Leben völlig aus den Angeln gehoben. Ihre Großmutter hatte ihr erzählt, sie sei vollweise nach einem Autounfall ihrer Eltern. In Wahrheit hat ihr Vater wegen der Ermordung ihrer Mutter 17 Jahre im Gefängnis gesessen. Als er bei ihr auftaucht und sie bittet, seine Unschuld zu beweisen, beginnt ein rasanter Plot rund um die Camden Locks mitten in London. Und es gibt noch eine zweite Geschichte. Auf Cassies Autopsietisch liegt ein 15-jähriger Junge aus der Gothic-Szene, der sich selbst getötet haben soll. Sie hat das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt. Ihre Fähigkeit, mit den Toten zu sprechen oder zumindest ihnen zuhören zu können, schickt sie auf eine zweite Spur. A.K. Turners zweiter Roman, Wer mit den Toten spricht, profitiert wieder einmal von dem Insiderwissen der Autorin in dem Bereich der forensischen Pathologie. Gut getroffen auch die sozialen Verhältnisse der Protagonistin. Ein Leben auf dem Drahtseil zwischen konservativem Beamtentum und Piercings und Tattoos aus dem Punk-Milieu. Zwischen romantischer Liebe und Bisexualität. Cassies vermeintliche Antagonistin, die stockkonservative Phyllida Flight, ist letztendlich doch ihre Verbündete. Wer mit den Toten spricht von A.K. Turner aus dem Drömer Verlag verschafft dem Leser 380 Seiten lang Spannung auf dem Sofa, im Kamin und am besten mit einem Glas Wein.
Es war Stefan Rickener mit einer Buchempfehlung für spannungsreiche Lesemomente. Der 2022 erschienene Krimi ist im Taschenbuchformat für 15,99 € käuflich zu erwerben.
Thank you.
Wir verabschieden uns aus dieser ersten Spätlese im Jahr 2026 mit einem Zitat von dem amerikanischen Informatiker Alan Kay. Die Zukunft kann man am besten voraussagen, indem man sie selbst gestaltet. In diesem Sinne, seien Sie Mitgestalter an einer besseren Zukunft und bleiben Sie zuversichtlich. Das wünschen Ihnen Gisela Knuth
und Jens-Peter Groth,
wo immer Sie uns zuhören.
Bye. schnell.